Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Estomie, steht beim Propheten Jesaja im 58. Kapitel von Vers 1 an. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lassen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, öffne unsere Herzen für dein Wort und wirke an uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, wir leben in einer schwierigen Zeit. Und die meisten Menschen wissen nicht mehr genau, was jetzt stimmt, was falsch ist, was Maßnahmen sind, die zurecht bestehen oder die übertrieben sind oder die untertrieben sind. Viele von uns sind ratlos und nicht wenige erfüllen angstvolle Stimmungen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit uns dem Wort Gottes ausliefern. Denn das Wort Gottes, so hat neulich einer sehr treffend gesagt, hat immunisierende Kraft, auch gegen ansteckende Krankheiten. Notvolle Zeiten erlebten auch die Bewohner von Jerusalem und Juda im ersten Drittel des 5. vorchristlichen Jahrhunderts. Während das persische Großreich unter seinem König Xerxes dem I. bei seinen Kriegen gegen die griechischen Stadtstaaten zur See bei Salamis 480 und zu Lande bei Platea 479 schwere Niederlagen einstecken musste, plünderten Edomiter, Moabiter, Ammoniter und Philister das jüdische Land und eroberten Jerusalem und hinterließen Ruinen und Zerstörung und Leichenberge. Zwar herrschte inzwischen wieder Friede, aber ein Friede voll Not, Niedergeschlagenheit und mit einem harten Überlebenskampf. Gerade deshalb aber bestimmte die meisten eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe, Geborgenheit und Harmonie. Und ich denke, das bestimmt auch viele von uns heute. Das religiöse Leben hatte sich inzwischen deutlich verbessert. Denn wenn die Menschen in Schwierigkeiten sind, dann suchen nicht wenige ganz neu ihren Gott und suchen bei ihm Hilfe. So zeigt unser Prophetentext zunächst eine vorbildliche Gemeinde. Im zweiten Vers unseres Textes erfahren wir einiges über sie. Da wird gesagt, sie suchen mich täglich. Was für eine großartige Aussage! Von welcher Gemeinden könnten wir das heute sagen? Gebet, hören auf Gottes Wort und das Tag für Tag und nicht nur bei besonderen Festanlässen. Sie suchen Gott nicht nur, wenn sie ein religiöses Bedürfnis haben und fromme Lust sie treibt oder eine extreme Notlage drückt. Nein, sie suchen Gott täglich, bestätigt der Prophet. Und ein zweites, sie begehren, meine Wege zu wissen. In großem Eifer fragen sie nach Gottes Weg, nach seinem Willen für ihre persönliche Lebenssituation. Sie wollen nicht gedankenlos in den Tag hineinleben oder mit dem Strom der Massen mitschwimmen, sondern sie suchen Weisung von Gott. Gottes Wille soll das Ziel ihres Lebens bestimmen und er soll ihre Lebenswege festlegen. Und ein drittes, sie fordern von mir, von dem lebendigen Gott Recht. Sie wollen also nicht nach menschlichen Meinungen, nach menschlichen Zeitgeistströmungen ihr Leben ausrichten, sondern sie fragen nach Gottes Recht. Sie wollen Wegweisung von dem Gott, der sie auserwählt und durch die Geschichte bisher geführt hat. Und ein viertes, sie begehren, dass Gott sich nahe. Sie wollen keinen Gott, der in der Ferne ist und sie in Ruhe lässt, damit sie machen können, was sie wollen, sondern einen Gott, der da ist, wenn man ihn braucht, der hilft und wenn die Not groß ist, der bei uns ist. Bedenkt man all diese Aussagen zusammen, dann scheint diese Gemeinde ein wahres Vorbild einer guten Gemeinde zu sein. Scheint nicht alles voll Harmonie und überall Friede und Ruhe. Aber gerade diese vorbildliche Gemeinde empfängt von Gott in unserem Text das Prädikat sündig und abtrünnig. Wer von uns hätte da mit dem Propheten Jesaja tauschen mögen, der nun dieses scheinbar idealen Gemeinde ein solch hartes Wort zu sagen hat? Und mir selber ging es auch nicht ganz anders. Als ich den Text las, dachte ich mir, Mensch, da kommst du ja mit einer Botschaft nach Trogen, die nicht gerade angenehm ist. Gottes Auftrag an den Propheten ist beinahe unzumutbar. Es gehört zu den unangenehmsten und schwersten Aufgaben eines Predigers oder Seelsorgers, wenn er den Frieden in einer Gemeinde stören soll. Wer will schon der Elefant im Porzellanladen sein? Wäre Schweigen dann nicht viel sinnvoller und besser? Vielleicht regelt sich ja dann alles von selbst. Wer will schon riskieren, dass eventuell persönliche Freundschaften zerbrechen? Aber Gott fordert von seinem Propheten, dass er sich mit ganzer Leidenschaft dieser Gemeinde annimmt und sein Wort weitersagt. Allein Gottes Geist kann dazu den notwendigen Mut schenken. Die nächsten Verse zeigen, diese Gemeinde ist verzweifelt. Was war nicht in Ordnung? Die Leute wussten es zum Teil selbst nicht, aber sie merkten, dass alles, was sie taten, von Gott nicht mehr anerkannt wurde. Gott reagierte nicht auf ihre Gebete. Ja, nicht einmal, wenn sie fasteten. Dieses Schweigen war für sie furchtbar. Sie schrien in ihrer Not zu Gott, aber nichts geschah. Sie begingen Bußtage, aber Gott schien sie nicht zu bemerken. Nichts änderte sich an ihrer notvollen Lage. So wurde diese vorbildliche Gemeinde zur verzweifelten Gemeinde. In diese Situation hinein beginnt Gottes Seelsorge indem er seinen Propheten sendet. Der Prophet muss seine Finger auf die Wunde legen. Die nach außen so vorbildliche Gemeinde ist in ihrem Verhalten unehrlich und doppelbodig. Sie spielt ein doppeltes Spiel. Der Vorwurf Gottes an sie ist vernichtend und niederschmetternd. Aber Gott spricht seine Gemeinde nicht darauf an, weil er ihre Totenglocken einläuten will, sondern weil er in seiner Seelsorge den Weg zum Leben aufzeigen und verwirklichen will. Wir hören einen zweifachen Vorwurf nach außen und nach innen. Hier Teilnahme am Gottesdienst und am Gebet und am Suchen nach Gottes Wort und persönlicher Frömmigkeit, dort aber Leben nach den Maßstäben dieser Welt, die ohne Gott ist. Hier Zeit der persönlichen Stille und des Gebetes und der Bibellese und dort das tägliche Geschäft, bei dem Sozialabhängige brutal ausgenutzt werden und man es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Frömmigkeit und alltägliche Lebenspraxis sind sorgfältig getrennt. Da spricht man von Liebe, dort ist gnadenlose Ellbogengesellschaft. Da wird gefastet und dort gekämpft, niedergemacht, entlassen, Steuern hinterzogen und nach Strich und Faden gelogen. Aber genau diese doppelte Moral lässt Gott nicht gelten. Für ihn darf es keinen Bruch zwischen geistlichem Leben und täglicher Lebenspraxis geben. Gott will, dass wir alle unsere Mitmenschen als Brüder und Schwestern unseres Gottes sehen. Unser Gebet soll ihre Nöte und Sorgen umfassen. An unseren Taten sollen sie unsere Liebe wahrnehmen. In unserer heutigen Selbstbehauptungsgesellschaft gehört es schon fast zum guten Ton, zu streiten, unzufrieden zu sein oder mit dem Faust auf den Tisch zu hauen. Doch genau dieser Ton ist nicht Gottes Ton. Die Melodie Gottes klingt durch den ganzen Tag. Gottes Geist erfüllt Christen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und er treibt uns, dass wir uns wie Gottes Kinder verhalten und Gottes Liebe an uns sichtbar wird. Wo so Gottes Geist Menschen erfüllt und treibt, da verschwindet die heuchlerische Doppelmoral. Vor Gott gilt keine Zerknirschung und Reue, wenn diese nicht in unserem Alltagsleben Auswirkungen haben. Der Gang zur Beichte oder zum Abendmahl ist Heuchelei, wenn dadurch nicht das lästige Leben unter der Herrschaft des auferstandenen Herrn zur Wirklichkeit gesetzt wird. Denn er will unser gesamtes Leben bestimmen und erneuern und steht uns bei mit seinem Heiligen Geist. Gottes Wort zielt immer auf Erneuerung des Glaubens. Alle Veränderungen bei uns haben ihren Grund im befreienden Wirken des Geistes Gottes. Bei der Taufe nimmt uns Gott hinein in den Segensraum seiner Gemeinde und ermöglicht unser Hören auf sein Wort. Im Abendmahl schenkt er sich uns selbst und gibt uns Anteil an den Wirkungen seines Todes. Sein Blut ermöglicht uns Befreiung von den Bindungen und Folgen der Sünde. Der Empfang seines Leibes im Abendmahl macht uns zu Gliedern dieses Leibes, nämlich seiner Gemeinde. Diese neuen Möglichkeiten wollen aber nun von uns angemessen in unserem Lebensalltag verwirklicht werden. Das Doppelspiel mancher Menschen ist der Hauptgrund dafür, dass die Herrschaft Jesu Christi in dieser Welt so unbekannt bleibt, aber auch dafür, dass unser Glaube schwach ist. Hier setzt die Erneuerungsarbeit Gottes und seines Geistes an. Gottes Prophet sagt unmissverständlich, was für ihn rechte Glaubenspraxis ist. Es ist Gottes Wille, dass kein Mensch unterdrückt oder ausgebeutet wird, sondern jeder soll frei atmen können. Wer selbst durch Christi Blut aus den Fesseln der Sünde befreit würde, der kann und darf niemanden Fesseln anlegen oder unterdrücken. Gerechter Lohn und Achtung der Mitarbeiter sind Gottes Wille. Jede Gesellschaftsform, die das nicht respektiert, hat sich dem Gegner Gottes unterworfen und treibt ein satanisches Verhalten. Gottes befreiendes Handeln will sichtbare Auswirkungen im Leben der Menschen und durch sie in ihrer Umwelt. Speisung Hungriger, Aufnahme Obdachloser, Bekleidung Nackter werden als Beispiele genannt, die dann Jesus in der Bergpredigt wieder aufgreift. Vor allem entziehe dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Das gilt gegenüber leichtfertiger Abtreibung ebenso wie gegen den unbarmherzigen Umgang mit pflegebedürftigen alten Menschen. Erst wenn Gottes befreiendes Handeln unser Alltags- und Geschäftsleben bestimmt, erfahren wir Gottes segensreiche Nähe und seine Zuwendung in ganz neuer Intensität. Dann wird aus einer doppelbodigen und verzweifelnden Gemeinde eine lebendige, eine lebenvermittelnde Gemeinde. In Jesaja 29 heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen, also mit ungeteiltem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn wir so Gott täglich suchen, wird er uns reichlich segnen. Wenn wir dann nach seinen Wegen fragen, wird er unser Weg sein. Wenn wir dann sein Recht fordern, wird er uns seine Gerechtigkeit schenken und sie durch uns ausbreiten. Wenn wir dann Gottes Nähe suchen, wird er uns in seinem Mahl begegnen und uns stärken und trösten. Dann werden wir kraftlose Menschen zu mutigen Zeugen unseres Gottes und Gott wird Frucht wirken und seine Gemeinde aufbauen und entfalten. Dann wird Gottes Segen bei uns aufgehen wie die Morgenröte und geistlich Kranke werden geheilt, aber auch physisch Kranke erfahren in mancherlei Weise Hilfe und die Tragkraft ihres Gottes. Wunden und Verletzungen werden vernarben und die Gemeinschaftsbeziehungen werden bereinigt und versöhnt. Dann spiegelt unser Leben und das Leben unserer Gemeinde etwas von dem Glanz der Herrlichkeit Gottes wider. Und es gilt, was in Vers 8 in unserem Text steht. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Das wird viele Menschen anziehen und für Gottes Wort öffnen. Und ich denke, in unserer so schwierigen Zeit ist es ganz wichtig, dass wir Christen zeigen, welche Kraft uns trägt, auch in all den Nöten, auch in all den Ängsten. Und dass wir uns nicht von der Angst übermannen lassen, sondern darauf vertrauen, unser Gott ist mit uns. Er trägt uns und er erfüllt uns mit seinem Segen. Und deshalb möchte uns das Mut machen, immer wieder gegen das in uns anzukämpfen, was uns Nöte vor Gott macht, was uns vor Gott abbringen will oder was unser Leben schwierig macht. Denn Gottes Friede ist mit uns. Amen.